Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend und wir schauen weiter in dem Text von Zeng San, das Gedicht vom Vertrauen in unser Bewusstsein. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz im Klaren, wo wir waren, aber ich mache einfach mal hier bei einem Absatz weiter, der mich so anspringt. Kleinkariertes Denken führt zu Zweifel und Zaudern. Je mehr man eilt, desto langsamer kommt man voran. Also ich finde, das hat so ein bisschen alles eigentlich drin. Also einmal der Aspekt der kognitiven Verengung. Also das knüpft ja direkt an so an das Thema die Welt als Spiegel. Das heißt, immer wenn wir merken, dass es in einer Beziehung offensichtlich nicht so ganz rund läuft, dann gibt es ja so zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir so, der andere ist schuld. Das ist so dieser projektive Ansatz. Oder wir schauen bei uns und schauen mal, also wo wir in der Situation verengen oder verengt sind oder auf so einem Status des Rechthabens. Und das ist natürlich wahrscheinlich eher der buddhistische Ansatz. Und mir fällt da ein Video von der Vera Birkenbiel ein, was sie so zu Wut gemacht hat. Und sie hat eine Idee besprochen und das fand ich ganz interessant, dass sie beschrieben hat, dass unsere normale Weltsicht die Welt in Subjekt und Objekt aufteilt. Also wir sind das Subjekt und die Welt da draußen ist das Objekt. Und die objektive Welt draußen, die ist von uns getrennt. Das heißt, es gibt so eine Art Glasscheibe zwischen uns und der objektiven Welt und durch diese Glasscheibe haben wir so das Gefühl, sehen wir so, wie die objektive Welt ausschaut. Und relativ unabhängig von uns. Und wir vergessen aber dabei, dass eigentlich neurobiologisch es diese äußere Welt eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das ja unsere Projektion ist. Das heißt, unsere Konstruktion, die wir in unserem Gehirn produzieren. Und trotzdem reagieren wir so, als ob es diese äußere Welt, so wie wir sie wahrnehmen, wirklich an sich Existenz ist. Und sie macht dann den nächsten Schritt und hat gesagt, diese Illusion der objektiven Welt gilt es aufzulösen und dann sind wir sozusagen eins mit den Dingen. Das heißt, dann sehen wir, dass so wie wir Welt sehen, eigentlich unsere Projektion ist, dass es da keine Trennung gibt und all das, was wir glauben, draußen zu sehen, hat etwas mit uns zu tun, weil es ja unsere Projektion ist. Das heißt, wenn wir lauter ärgerliche Menschen um uns herum sehen, können wir natürlich rückbezüglich fragen, was hat das mit uns zu tun? Sind wir so mies drauf, dass wir sozusagen vielleicht die Leute sehr negativ beeinflussen? Oder wenn wir das Gefühl haben, alles misslingt uns und das Leben ist böse zu uns, dann können wir auch wieder rückbezüglich fragen, hat das was mit meiner Sicht der Dinge zu tun? Habe ich sozusagen eher so einen Blick drauf, der trainiert ist, immer die Dinge besonders gut wahrzunehmen, die nicht funktionieren. Und die Dinge, die vielleicht toll laufen, gar nicht mehr wahrzunehmen. Also so eine Art selektive Wahrnehmung. Und ich fand diese Idee irgendwie sehr buddhistisch. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die Vera Birkenbiel sich mit Buddhismus beschäftigt hat. Also sie hat sich ja mit allem Möglichen beschäftigt. Aber ich denke, es gibt innerhalb des Buddhismus gibt es eine Schule, die explizit diese Projektionstheorie aufgestellt hat. Das ist die Yogacara-Ansatz. Der ist in Indien, ich tippe mal so im 2., 3., 4. Jahrhundert entstanden. Und das ist eine Psychologie, die aus der Meditation entwickelt wurde und die eigentlich sagt, alles das, was wir wahrnehmen, ist eine Projektion unseres Geistes. Das heißt, unseres subjektiven Zustandes. Und das ist so ein bisschen auch ein Aspekt von Meditation, wo wir nichts anderes machen, als mal zu schauen, was da in unserem Geist alles auftaucht und wie unsere innere Verfassung mit diesen auftauchenden Phänomenen, Gedanken, Gefühlen, Fantasien, Vorstellungen, Erinnerungen unterschiedlich umgehen kann. Und wenn wir das in der Meditation üben, ich sage jetzt mal locker mit diesen auftauchenden Phänomenen umzugehen, also uns nicht von jedem Phänomen gleich einfangen zu lassen oder ihm Glauben zu schenken, obwohl viele dieser Gedanken sehr überzeugend sind. Ja, also die haben ja so ein kleines Schildchen um den Hals hängen, da steht drauf, ich bin die Wahrheit. Aber wie wir ja wissen, nicht überall, wo Wahrheit draufsteht, ist auch Wahrheit drin. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Das heißt, wir üben immer diese 2 Sekunden Verzögerung. Das heißt, es taucht ein Phänomen auf und ich warte einfach 2 Sekunden, bevor ich darauf reagiere. Das heißt, ich schalte sozusagen meinen Verstand ein und denke mir, ist es jetzt sinnvoll, das zu übernehmen? Ist es nicht sinnvoll zu übernehmen? Welche Handlungsoptionen habe ich? Und damit habe ich inneren Freiraum schon mal und sozusagen viel mehr Möglichkeiten, als so automatisiert zu reagieren. Sprich, da kommt ein Impuls und schon reagiere ich nach irgendeinem gelernten Muster. Und so wie wir das in der Meditation machen, kann man dann natürlich einen Schritt weitergehen und das in Beziehungsgefügen sich anschauen, diesen Mechanismus. Das heißt, auch hier, irgendjemand sagt was und sofort reagieren wir in der Regel. Und auch da können wir dann diesen Verzögerungsschritt einbauen und sozusagen, bevor wir reagieren, erstmal überlegen, okay, was hat er jetzt gesagt oder was hat sie gesagt? Wie meint sie das vielleicht? Was sind die Bedürfnisse, die dahinter stecken? Was resoniert bei mir? Fühle ich mich angegriffen? Fühle ich mich runtergemacht? Was auch immer. Also da passiert ja unheimlich viel in so einem kurzen Moment von Interaktion. Und ich denke, wenn wir es auch dort schaffen zu entschleunigen, dann können wir auch heilsamer in dieser Situation reagieren. Das heißt, so wie wir mit unseren Gedanken umgehen, locker und gelassen, können wir auch üben im Alltag mit oder in Interaktion mit anderen Menschen lockerer und gelassener umzugehen und nicht gleich heiß zu laufen. Und ich denke, wenn wir uns die Welt anschauen, was da im Moment überall passiert, also wie aufgeputscht Menschen oder wie Menschen aus ihrer Aufgeputschtheit heraus reagieren, weil sie von irgendwelchen anderen Leuten aufgehetzt werden oder so, dann denke ich mir manchmal, also so ein Quäntchen Gelassenheit würde viele Dinge einfach entschleunigen und nicht so schnell eskalieren lassen. Und ich denke, das ist natürlich ein Punkt, wo wir selbst auch anfangen können. Und ich denke, dieser Punkt, wo wir das Gefühl haben, etwas läuft nicht rund in einer Interaktion, hat, glaube ich, immer mit etwas mit unserer eigenen Einengung zu tun. Das heißt, dass wir irgendwo festhalten an einer Meinung, an einem Gefühl, an einer Vorstellung, wie eine Situation sein sollte, wie sie nicht sein sollte, wie der andere reagieren sollte, wie er nicht reagieren sollte. Das heißt, wir haben ja so viele, wir bringen ja so viele Vorstellungen und Erwartungen in eine Situation hinein, die dann diese Situation, wenn wir nicht aufpassen, sehr schnell sich verengen lässt. Also wo wir sozusagen jetzt im Sinne des Textes kleinkariert werden. Und kleinkariert ist ja das Gegenteil von kleinkariert ist großkariert. Okay, das ist natürlich die Frage, was ist großkariert, aber Unliniert. Das ist auch gut. Also, aber ich denke, der Begriff Kleingerät finde ich irgendwie sehr nett, weil ich habe dann immer so das, die Idee von so einem Rechenblatt, ja, wo so lauter kleine Karos drauf sind. Und das ist eigentlich so kleinkariert. Und wenn der Geist so ist, boah, dann ist das irre eng und sehr unflexibel eigentlich. Und genau, und dann ist vielleicht das Gegenteil, ist so ein unliniertes Blatt, also wo einfach viel Freiraum da ist, wo viel Offenheit da ist und wo viele Möglichkeiten drauf sind oder dabei sind, was ich da alles draufmalen könnte. Also das ist vielleicht eine gut schönes Bild. Und der andere Aspekt, der hier in diesem Satz drin vorkommt, kleinkariertes Denken führt zu Zweifel und Zaudern, ist, dass natürlich, wenn wir uns in dieser Kleinkariertheit, sprich in unseren Gedanken, unseren Vorstellungen, unseren Erwartungen, so verfangen, dann sind wir nicht mehr wirklich im Moment, also in der Situation, sondern wir sind dann so in so einem Denkwirrwarr, wo wir dann so inneren Dialogen folgen, soll ich das jetzt sagen, soll ich das nicht sagen, was könnte ich noch machen, und irgendwie kommt dann so dieser ganze Grübelmodus vielleicht noch in Gang, und wir sind dann irgendwo in so einer Parallelwelt unserer Gedanken und kriegen gar nicht mehr mit, was eigentlich im Augenblick, im Hier und Jetzt passiert. Und das ist so eine Dynamik, wo man auch, glaube ich, im Alltag viel drüber lernen kann, wie der eigene Geist funktioniert. Weil das ist ja bei uns allen ähnlich. Ja, und das heißt, die Mechanismen, gehe ich mal davon aus, sind bei uns alle gleich oder ähnlich. Und jeder und jede kann für sich üben, da ein bisschen flexibler zu werden, offener zu werden, sich nicht in diesen ganzen Grübeleien verfangen zu lassen. Oder wenn man merkt, man ist in so einem Grübelzustand, dass man es einfach wahrnimmt, aha, das sind jetzt so viele Gedanken, okay, und ich richte einfach meine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die im Moment auch noch passieren, also auf mein sinnliches Erleben. Also, wenn ich mir Hände wasche, da ich wirklich mich konzentriere auf das Spüren des Händewaschens. Oder wenn ich die Treppe hochgehe, wirklich die Konzentration, nicht in so einem Grübelzustand die Treppe hochgehen, sondern zurück zum unmittelbaren Spüren des Gehens zu kommen. Das heißt, der Anker für uns im Hier und Jetzt ist immer unser Körper, also unsere sinnliche Wahrnehmung. Das ist so ein bisschen dieser Ausstieg aus dieser Parallelwelt der Gedanken. Und der andere Aspekt, der sozusagen in der zweiten Zeile hier anklingt, je mehr man eilt, desto langsamer kommt man voran. Das finde ich auch ein schönes Bild. Das heißt, das beschreibt so ein bisschen diesen inneren Zustand des Getriebenseins. Und viele Leute merken gar nicht, wie getrieben sie sind. Also ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal habe ich das Beispiel erzählt mit, da waren wir gerade bei dieser Diskussion mit den Asphaltklebern, Last Generation, so. Und eine Idee von denen ist ja, dass wenn wir alle auf der Autobahn 100 fahren würden, würden wir immens an Umweltgiften einsparen. Also fahre ich jetzt auf der Autobahn 100, mehr oder weniger. Aber das interessante Phänomen ist, wenn man selbst 100 fährt, wie viel andere Autos total schnell einen überholen. Und du kriegst wirklich so ein Gespür, wie getrieben die Leute dann auch unterwegs sind. Ja, obwohl sie überhaupt keinen Nutzen davon haben, weil die sind nicht viel schneller, die sind vielleicht 2 Minuten schneller am Ziel. Aber die hängen dann hinter ihrem Lenkrad so angespannt und so getrieben, ja, dass sie glauben, das macht wirklich einen riesen Unterschied. Und das ist eine vollkommene Illusion. Und eigentlich manifestiert sich dort dieses innere Getriebensein in Form des Autofahrens. Und ja, also das ist, glaube ich, also wahrscheinlich so eine Art von innerer Gier. Das heißt, dass die Leute irgendeinem imaginären Ziel hinterherhecheln, wo sie glauben, dieses Ziel bringt sie irgendwie einen Schritt weiter zu innerem Frieden, zu innerem Glück oder was auch immer. Und sie oft verwechseln zwischen diesem Aspekt des Vergnügens und der inneren Freude. Und dieser Aspekt des Vergnügens ist sozusagen dieser momentane Kick, wo man irgendwie das super Paar Schuhe gekauft hat und sich irre freut und dann nach ein paar Sekunden ist es aber wieder vorbei. Und dann kommt man wieder so, glaubt man, jetzt braucht man den nächsten Kick und dann geht man ein bisschen weiter und sieht noch ein tolles Paar Schuhe und keine Ahnung. Aber diese Idee, und ich nenne diesen Aspekt jetzt Vergnügen, der sozusagen nur auf das momentane Hochgefühl zentriert ist. Und das Problem ist, dass dieses Gefühl nie anhaltend ist, sondern dass es immer noch dann verlangt, wenn es wieder weniger wird, jetzt brauche ich einen neuen Kick. Dann brauche ich noch einen Kick. Und man eigentlich in so einer Art Hamsterrad sich befindet, und man kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Und die Qualität, die wir im Buddhismus üben oder versuchen im Alltag zu manifestieren, ist die Qualität der Freude. Und das hat etwas mit Zufriedenheit zu tun. Und Zufriedenheit, der deutsche Begriff, beinhaltet ja den Begriff des inneren Friedens. Und das ist genau der Unterschied. Also es geht nicht um irgendwelche besonderen Erlebnisse in der Meditation oder um irgendwelche tollen Erleuchtungserfahrungen oder keine Ahnung, sondern es geht vielmehr um die Qualität, diesen inneren Frieden zu kultivieren, und der innere Frieden hat etwas mit Akzeptanz zu tun. Die Dinge anzunehmen, wie sie sind, hat etwas mit Dankbarkeit zu tun, also das Schöne im Leben zu sehen. Hat etwas mit Freundlichkeit zu tun, das heißt, positive Dinge zu tun. Also etwas, was mir gut tut und was anderen Menschen gut tut. Und das sind die Qualitäten, die uns helfen, diese Qualität von innerer Zufriedenheit zu trainieren, zu üben. Und deswegen ist so, oder zumindest so interpretiere ich diesen Satz, ja, je mehr man eilt, also je mehr man innerlich getrieben ist, desto langsamer kommt man voran in Bezug auf das Gefühl, auf diesen Zustand des inneren Friedens. Eigentlich könnte man sagen, desto weiter entfernt man sich davon. Aber wir leben ja offensichtlich in so einer Blase. Das heißt, die meisten anderen Menschen leben auch in ihren Blasen, aber die funktionieren irgendwie ganz anders. Das finde ich das Interessante. Also da gibt es wenig Reflexion, wie leidverursachend eigentlich diese ganzen Werbegeschichten sind, wie absurd die teilweise sind, sondern man wird permanent mit diesen Dingern bombardiert, als ob das irgendwelche höheren Wahrheiten wären. Und ich weiß nicht, also ja. So, der nächste Aspekt ist, durch Anhaften verliert man die Paramita und geht sicher in die falsche Richtung. Die Paramita sind im Mahayana-Buddhismus 6 Qualitäten, die es gilt zu entwickeln. Jetzt müssen wir mal schauen, wie die heißen. Paramita. Ja, haben wir schon gehabt. Es gibt auch ein eigenes Kapitel. Eigentlich müsste ich das wissen, aber jetzt so mit zunehmendem Alter lässt einfach auch das Gedächtnis nach. Offensichtlich. Gott sei Dank gibt es hier ein super Glossar, wo das drinsteht. So, also, ja, also der erste Punkt ist natürlich also der Begriff Paramita. Und wörtlich heißt er, das, was zum anderen Ufer führt. Das heißt, es gibt im Buddhismus gibt so das Bild, dass die Leere ist das Floß, das also einen vom Ufer des Leidens zum Ufer der Leidfreiheit führt. Das ist so das Bild. Und die Paramita ist eigentlich, gibt es die auch im Pali-Kanon. Also es gibt eine Sechser-Aufstellung und eine Zehner-Aufstellung. Wird aber im Pali-Kanon von meinem Gefühl her wenig benutzt. Dort ist eher der Begriff der Bhujangas, der Erleuchtungsglieder, im Vordergrund, was sozusagen genauso funktioniert. Ja. Aber im Mahayana ist also sehr, die haben sozusagen, also die Hauptqualitäten, die es zu entwickeln gilt, sind bei denen die Paramita. Das ist der Unterschied. Ist, ich sag mal, marginal, ja, aber okay. So. Wir nehmen die Sechser-Aufteilung. Also der eine Punkt ist Großzügigkeit. Also, was ist der Pali-Begriff? Dana? Ja. Also Dana. In alten Übersetzungen wird Dana oft als Gebefreudigkeit übersetzt. Das finde ich ist ein bisschen ein komischer Begriff, weil der ist so ein bisschen materiell orientiert. Dieser Begriff des Dana hat natürlich seine materielle Konnotation, also weil natürlich in Asien die großen Klöster oder viele der großen Klöster von aktiven Unterstützungen von Laien leben. So, insofern hat er diese Idee, materielle Güter zu geben, in Asien durchaus seine Relevanz. Hier im Westen hat es eigentlich auf dieser Ebene, zumindest von meiner Einschätzung her, wenig Relevanz, weil wir haben nicht diese Kultur, also des Spendengebens für einen spirituellen Lehrer, sondern hier in Österreich, als auch in Deutschland, gibt es ja im Prinzip bei der katholischen Kirche gibt es die Kirchensteuer. Und das wird sozusagen, also in Deutschland wird das automatisiert eingehoben. Da braucht man sich überhaupt nicht kümmern. Das sieht man dann auf seinem Lohnzettel, dass da so und so viel Prozent abgezogen werden. In Österreich wird es nicht automatisiert eingezogen, kann aber, also die Religionsgesellschaften haben das Recht, es einzuheben. Das heißt, sie können das auch einklagen. Was sie nicht machen, weil dann verlieren sie noch mehr Leute. Aber rechtlich gesehen ist das sozusagen so geregelt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieser Aspekt der freiwilligen Unterstützung eigentlich bei uns in der Weise verloren geht. Sondern es gibt dann immer noch so Extraspendenaktionen, ja, wo man für irgendwelche Sachen extra spenden kann, aber dass sich sozusagen ein Priester nur von den freiwilligen Spenden der seiner Anhänger lebt, dieses Modell haben wir eigentlich im Westen nicht. In Asien haben wir das sehr wohl. Das heißt, vom traditionellen buddhistischen, also in den Theravada-Ländern, ist so, dass die Mönche oder ein Teil der Mönche, das hat sich auch alles schon verändert, aber früher war das so, dass die wirklich mit ihrer Essschale, mit diesem großen Ding, durch das Dorf gegangen sind, überall stehen geblieben sind und haben überall, vielleicht nicht überall, aber viel, oft einfach da was reingegeben und davon haben die gelebt. Also das war wirklich so eine Spendengeschichte. Insofern würde ich diesen Begriff von Dana, Pali, also nicht mit Spendenfreudigkeit übersetzen, sondern eher mit Großzügigkeit, und das hat betont eher die innere Haltung. Das heißt, die innere Haltung, Dinge zu geben. Und das heißt, da müssen aber nicht nur materielle Aspekte sein, sondern das kann genauso gut Zeit sein, zum Beispiel. Oder dass ich irgendjemandem bei irgendetwas helfe. Und zwar, die Idee ist, und es gibt jetzt einen Text von Patrul Rinpoche, die differenzieren dann wieder diese Großzügigkeit in unterschiedliche Aspekte. Meistens es gibt meistens so einen Dreierschritt. Ich müsste genau nachschauen, wie das unterschieden hat, aber was ich mir gemerkt habe, ist, Oder vielleicht ein Fünfer-Schritt, muss ich nachschauen. Aber es gibt sozusagen so eine Großzügigkeit, dass ich Dinge gebe, die ich eigentlich nicht mehr brauche. Okay. Das ist so Altkleidersammlung-mäßig, ja. Tut mir nicht weh, kann vielleicht jemand nochmal gebrauchen und ist für einen guten Zweck. Fein. Der nächste Schritt ist, dass man Dinge gibt, die man nicht so gerne gibt. Also wo man ein bisschen so dran hängt und gebe ich das oder gebe ich das nicht? Und das ist sozusagen ein Schritt weiter von Großzügigkeit. Und dann gibt es eine Art von Großzügigkeit, dass man die Dinge gibt, die man eigentlich nicht geben möchte. Und es gibt bei den Native Americans oder indigenen Völkern in Amerika, ich weiß, also früher war das, gab es das so, diese Zeremonie nennt sich Giving Away. Und da hat einer sein ganzes Hab und Gut der Gemeinschaft geschenkt und hat dann nichts mehr gehabt. Und dann haben sozusagen die anderen ihm wieder Sachen zurückgeschenkt. Aber das war sozusagen ein vollkommenes Abgeben von allem, was ich besitze. Also, ja. Das ist sozusagen die extremste Form von Großzügigkeit. Es gibt im Buddhismus gibt es dann noch eine weitere Form, die findet man in diesen Jataka-Geschichten, das sind so die Geschichten im Pali-Kanon, gibt es eine Rubrik, die nennt sich Jatakas, das sind so Wiedergeburtsgeschichten vom Buddha. Und da gibt es eine Form von Großzügigkeit, wo er sich, wenn er als Tier wiedergeboren wurde, zum Beispiel als Reh, und dann sieht er irgendeine Tigermutter mit 5 kleinen Tigern und die sind alle am Verhungern und überhaupt, und dann opfert er sich, damit diese Tigermutter leben kann. Und das ist wahrscheinlich die höchste Form von Großzügigkeit, dass man sein eigenes Leben für andere Wesen opfert. Es gab im Vietnamkrieg buddhistische Mönche, die haben sich gegen den Vietnamkrieg, beziehungsweise ich glaube, das war gegen die amerikanische Unterstützung oder gegen Südvietnam, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wogegen das eigentlich war, aber irgendwie so. Also für den Frieden haben die sich selbst verbrannt. Ja. Na gut. So, also das war der erste, also wir müssen jetzt schauen, dass wir da jetzt noch durchkommen, oder? Wenn es sich jetzt bei jedem einzelnen Punkt so, also ich zähle mal die anderen zumindest auf, damit ihr das gehört habt. So, also das zweite Parameter ist Sila, also ethisches Handeln. Das kennt ihr im Prinzip auch schon. Das dritte ist, das ist interessant, Geduld. Also, das finde ich sehr spannend, weil gerade wenn man merkt, irgendwas ist unrund, dass man also nicht in dieses reaktive Muster reinkommt, sondern dass man locker bleibt, geduldig bleibt, vielleicht auch mit dem anderen Menschen geduldig bleibt, ihm ein bisschen mehr Freiraum gibt, auch wenn er nicht so schnell macht, wie man sich das wünscht, wie auch immer. Also, das ist ein spannender Aspekt. Dann ist natürlich Anstrengung. Also das heißt, dass wir am Ball bleiben eigentlich, dass wir versuchen, die Dinge offener, freundlicher, geduldiger zu machen. Und das erfordert natürlich Energie. Ja. Dann, was haben wir denn noch? Dann Konzentration. Bezieht sich auf die Meditation, aber auch auf den Alltag. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Und der dritte Punkt ist Prajna, Weisheit oder Einsicht. Das sind die 6 Parameter, wo man im Alltag immer wieder schauen kann, wie manifestiert man am besten diese Qualität, diese innere Haltung. Eigentlich sind es Haltungen, würde ich sagen.
Tugend ist angezeigt.
Ja, könnte man sagen. Ja. Also wenn man, also Tugend, dieser griechische Begriff Arete, das, was einen, oder das, was etwas gut macht, ist ja, also, glaube ich, die wörtliche Sinnübersetzung. Und das Bild von Arete ist ja, oder eines dieser Bilder ist ja, also Tugend. Also ich finde den Begriff Tugend, der ist sozusagen bei uns schon ziemlich verkorkst. Bleiben wir bei dem griechischen Begriff Arete. Und das Bild dafür ist, dass die Schärfe eines Messers, das ist das, was ein Messer gut macht oder am besten macht, oder die beste Qualität des Messers ist die Schärfe. Und beim Menschen, auf den Menschen übertragen, sind es eigentlich diese Qualitäten. Ja. So könnte man es übersetzen. Und die klassischen griechischen Tugenden, was war das? Das war Weisheit, Mäßigung, Gerechtigkeit und Mut. Ich glaube, das waren die vier. Also, ich würde mal sagen, es gibt verschiedene Listen von Arete. Ja, also. Aber es ist spannend, sich das anzuschauen. Ja. Genau. Ja, also wir haben Mut. Irgendwo gibt es auch Mut hier. Aber das, also ich finde auch, also das, also ich meine, Weisheit oder Klugheit oder wie immer man es übersetzt, macht Sinn. Gerechtigkeit macht auch Sinn. Ja, also ich glaube, alle diese Konzepte sind natürlich aus einem bestimmten sozioökonomischen Hintergrund entwickelt worden oder in einem bestimmten Gesellschaftssystem. Und bei den Griechen war es halt ja, dieses antike Griechenland, wo ja diese Philosophie, also ich glaube, das hat diese Tugenden haben ursprünglich, glaube ich, kommen die noch von Sokrates oder Plato und sind dann ja über Aristoteles tradiert worden. Das heißt, Plato hat ja in seinem Buch Der Staat diesen Aspekt von inneren menschlichen Qualitäten auf das Staatsgefüge übersetzt und eigentlich gesagt, Gerechtigkeit ist für das Staatsgefüge wesentlich, also für so eine Polis, also für so eine Stadtstaat, aber auch für uns und hat ja die Gerechtigkeit so definiert, dass die diese anderen drei Aspekte austariert, also in Balance hält. Und das ist sozusagen der psychologische Aspekt. Und dann, wenn man das, aber seine, also die klassische griechische Philosophie war ja immer polisorientiert. Ja, also da ging es sozusagen auch um das Miteinander. Und das ist im Buddhismus in der Weise nicht so, weil im Buddhismus sind die Leute aus der Gesellschaft ausgestiegen, war eigentlich das Ideal, spricht der Mönch. Und insofern war die Reflexion über ein optimales Staatsgefüge da nicht so im Vordergrund wie bei der griechischen Philosophie. Also das ist jetzt meine Fantasie, ja. Und der andere Aspekt, weil das mit dem Mut, habe ich mich auch schon gefragt, ich glaube, der Mut hat etwas damit zu tun, dass die ja permanent in Kriegen verwickelt waren. Also einmal also die persischen Kriege, griechisch-persischen Kriege mit Xerxes und Darius und so, wie sie alle hießen. Und dann permanent Kriege miteinander und dann also mit Sparta, wo ja der Sokrates auch in drei dieser Peloponnesischen Kriege mitgekämpft oder Schlachten mitgekämpft hat. Also ich glaube, von der Alltagsidee war Krieg und die Fähigkeit im Krieg zu bestehen und eines der wesentlichen Merkmale ist Mut, Also diese ganzen Heldenverehrungen, die wir ja in der griechischen Mythologie haben, das kommt ja doch alles noch mit zusammen. Weil so. Und ich würde sagen, das spiegelt ein bisschen diese extrem brutale Gesellschaft eigentlich im antiken Griechentum. Also mit den ganzen Sklaven, mit, also was da ja alles zusammengehört, was ja sozusagen, wenn man das jetzt nur philosophisch sich anschaut, eigentlich ja wegradiert wurde. Und aber
Welches war
die Mäßigung.
Mäßigung.
Die Mäßigung, das
Ja.
bezog sich auf die Gefühle. Also sozusagen, ja, also nicht heiß zu laufen. Eigentlich eine Art von Gelassenheit, würde man sagen. Ja. Also er hat ja sozusagen diese drei, ja, also das hat ja mit seinem Modell der Psyche zu tun. Darauf bezog sich das. Aber ich glaube, die Grundidee, sozusagen sich zu überlegen, was ist das, also was macht einen guten Menschen aus? Ich glaube, diese Frage ist auf jeden Fall wesentlich und entsprechend des jeweiligen gesellschaftlichen Gefüge, in dem man diese Frage stellt, kriegt man unterschiedliche Antworten. Ja, also wenn man zum Beispiel in einem extrem autoritären System ist, dann ist bestimmt eine dieser Tugenden Unterwürfigkeit, der perfekte Untertan, also Anpassung oder irgend sowas. Ja? Also insofern glaube ich, sind diese Tugendkataloge, die es sehr unterschiedlich gibt, immer auch ein Spiegel der jeweiligen gesellschaftlichen Machtverhältnisse.
Chinesischen wahrscheinlich immer schon, weil da Anpassung sicherlich schon vom Konfuzius her,
Ja, also es war dort extrem patriarchal.
sehr sozial, soziale Anpassung, meine ich, ist in China ja heute noch
Ja.
extrem wichtig.
Ja. Ja, wobei bei uns, also ich mache jetzt mal hier Stopp.